Nantes haben wir ausgewählt, nicht weil das die größte und bedeutendste Slawenstadt war, aber es ist, das waren Lissabon und Liverpool. Aber Nantes ist eine Stadt, die ausschließlich durch Slawenhandel reich geworden ist und durch Zuckerproduktion. Es gibt nämlich einen ganz engen Zusammenhang zwischen dem Bedarf oder fast der Gier der Europäer nach Zucker und dem Bedarf immer neuer Slawen, die in der Zuckerproduktion eingesetzt wurden. Es ist so, dass das Zuckerrohr kommt ursprünglich aus Ostasien. Kolumbus hat das auf seiner zweiten Reise mit nach Amerika gebracht, auf den Karibikinseln, die sich das wunderbar anpflanzen. Bloß die Bevölkerung, die war, ist ziemlich schnell dahingesiegt aufgrund von Seuchen und anderem. Die haben diese Arbeit auf jeden Fall nicht ausgehalten und sind ja in unglaublichen Massen gestorben. Und dann haben die Europäer angefangen, aus Afrika Menschen rüberzubringen nach Amerika, um vor allem auf Zuckerplantagen und später Baumwollplantagen zu arbeiten. Mhm. 13 Millionen Menschen insgesamt.
Wow.
Vom 16. bis 19. Jahrhundert wurden von Europäern aus Afrika nach Amerika gebracht. Also im Grunde die ganze schwarze Bevölkerung heute in Amerika ist erst durch Europäer dahin gebracht worden. Und das funktionierte in der Regel im Dreieckshandel. Das heißt, man hat zum Beispiel in Nantes die Schiffe ausgestattet, die Kaufleute und Händler, die haben Waren auf die Schiffe geladen, wie Gewehre, Tuche, Branntwein und sowas. Damit sind sie an die afrikanische Küste, haben dafür die Menschen gekauft, die dann aufs Schiff gebracht, mit denen nach Amerika rüber. Das hat so 8 Wochen gedauert, die Überfahrt, wo sie vor allem zugesehen haben, dass die fit bleiben, weil sie sie dann zum 10-fachen Preis verkauft haben. Und wieder gegen Produkte, nämlich in der Regel Zucker in allen Varianten. Und damit sind sie dann wieder zurückgefahren und hatten damit Geld, um wieder neue Schiffe auszustatten.
Wem wurden die in Afrika abgekauft und wem in Amerika wieder verkauft?
Also in Afrika waren das in der Regel wirklich die afrikanischen Potentaten, die verkauft haben. Denn man hat auch gesehen, je mehr Bedarf an Sklaven es gab, desto mehr Menschen wurden einfach widerrechtlich. Ne? Anfangs hat man noch die Gefangenen genommen. Irgendwann hat man sich wirklich immer mehr Gründe ausgedacht, wie man Menschen versklaven kann und verkaufen kann, je höher dieser Bedarf wurde. Und die waren meistens aus dem afrikanischen Inland, also nicht an den Küsten, die waren meistens viel ärmer, die Gebiete. Und dann hat man sie auch wirklich einfach weggefangen. Ja, wir haben hier Zitate an der Wand von einem jungen Olauda Equiano, der als 11-Jähriger gefangen wurde, der dann später als Sklave lesen, schreiben, rechnen gelernt hat, in der Lage war, sich ein bisschen Geld selber dazu zu verdienen und frei zu kaufen und dann seine Erinnerung geschrieben hatte. Und das ist eine der seltenen Überlieferungen auch mal aus Sicht eines versklavten Menschen. Und in Amerika waren das dann Plantagenbesitzer. Das waren entweder Europäer, die ausgewandert sind, um da sozusagen zu Reichtum zu kommen, aber auch viele Einheimische, die sich dann da in diesem profitablen Wirtschaftszweig verdient haben, die haben die gekauft und dann ja so lange arbeiten lassen, wie es irgendwie ging. Alles rausgeholt.
Einheimische sind ja für mich in Amerika eigentlich immer nur die Indianer, die einheimisch.
Genau, die indigene Bevölkerung auch in der Karibik. Also wir haben zum Beispiel hier eine Zeichnung eines Slawenschiffes. Das ist wirklich von einem Mulatten, also der stammt aus der Verbindung eines Indios auf der Karibik mit einer Europäerin. Und ich weiß es jetzt gerade nicht, ob Vater oder Mutter was war. Und der hat das sozusagen dann aufgebaut, das Unternehmen. Und hat sein Slawenschiff Marie Seraphique genannt, nach seiner verstorbenen Frau. Und das ist eine der, soweit ich weiß, einzigen Ansichten von einem stolzen Reeder, der das mal zeigen wollte, also die realistisch ist. Und da ist eben genau das Slawenschiff beschrieben. Ein Deck sind die Menschen, 350 Menschen, ganz auf engem Raum zusammengepfercht. Die anderen Decks sind zur Versorgung, da sind Fässer geladen zur Verpflegung. Und dann sieht man drunter eine Tabelle, wie viele Sklaven hat man für welche Produkte gekauft. Und am Ende sieht man eine Übersicht, für wie viel wurden die verkauft und was ist der Profit. Mhm. Also da ist im Grunde der gesamte Sklavenhandel auf einer Zeichnung farbig als Aquarell gefertigt dargestellt. Mhm. Und wir haben Quittungen auch hier, die wir auch in Transkriptionen anbieten, dass man mal sieht, die ganze Unmenschlichkeit, ne? Wie dann so ein versklavter Mensch dann geprüft wird, ist der auch gesund, ist der, ne, ist der fit, mhm. Und dann kriegt er ein Brandzeichen in den Arm, ja. Mhm. Und eben zum 10-fachen Preis verkauft, wie er eingekauft wurde. Mhm. Und das ist eben, wir haben auch den Code Noir, also eine ganze Gesetzessammlung aus Frankreich, die sich nur darum dreht, wie geht man mit diesen Sklaven um. Und da wird deutlich gesagt, das ist, sind eigentlich keine Menschen, das ist bewegliche Handelsware. Dann wird aber gesagt, es wäre schon gut, die sind getauft. Also das zeigt diese Absurdität. Einerseits werden sie gar nicht als Menschen wahrgenommen und bezeichnet, weil es dann natürlich einfacher ist, mit ihnen zu handeln. Andererseits sollen sie aber schon wie Christen dann auch teilweise ja aufgezogen werden, wenn es Nachkommen gibt. Das ist da alles genau wiedergegeben. Wie geht man auch mit Nachkommen um? Weil ja oft die Plantagenbesitzer dann die weiblichen Sklaven vergewaltigt haben. Und wem gehören dann die Kinder, wenn die von einem anderen? Also das ist da alles. Mhm. Mhm. Ja, das ist wirklich so eines der grausamsten Kapitel bei Europa und das Meer. Und es gibt eigentlich kaum einen europäischen Staat, der da nicht mitgemacht hat. Also das war sehr lukrativ.
Mal schauen, in welcher Sprache die Karte, also hier diese Bilanzierung sozusagen ist.
Französisch.
Ah, ja, okay. Wir sind ja in Nord. Ja. Okay.
Herrscht.
Ja, das ist so die Zeit, jetzt ganz die letzten Räume, wo ich viel Romane drüber gelesen habe. Also über diese Zeit.
Ja, ja.
Insofern kommt mir das eine oder andere bekannt vor, bekannter als das von Odysseus.
Ja, ja, ja. Ja, hier haben wir einmal die Produkte, die so im Kolonialwarenhandel wichtig waren, also Kaffee, Tee, Kakao und Kopra. Kopra kennt kaum jemand. Kopra ist Öl, was aus Kokosnüssen, aus den Schalen gewonnen wird, was man aber ganz vielfältig nutzen kann. Bis heute wird das für Sonnencremes und anderes genutzt oder Margarine und so. Das ist auf der einen Seite und auch die großen Speicherkapazitäten des Londoner Hafens und daneben die Hamburger Speicherstadt, damit man mal sieht, so die Verhältnisse oder was man eben brauchte, um große Hafenstadt zu sein. Und auf der anderen Seite haben wir eine große Original-Containertür. Die führt dann eben so ein bisschen auch schon in die Gegenwart rein, weil heute 90% des Welthandels über Containerschiffe auf dem Meer erfolgen. Mhm. Ne, weil wir ja immer auch zeigen wollen, wie uns eigentlich heute noch das Meer prägt. Und wenn wir einmal um die Ecke rumgehen, sieht man hier eben im Mittelpunkt auch wieder die technischen Entwicklungen, die dazu geführt haben, dass London oder England dann führend war. Wir haben hier eine riesige Uhr, die ist von George Harrison erfunden worden. Die Briten hatten gesagt, wer es schafft, den Längengrad bestimmen zu können. Bis dahin musste man immer, es musste 12 Uhr mittags sein und die Sonne oben, dann konnte man navigieren. Nur ist nicht jeden Tag um 12 Uhr mittags die Sonne am Horizont. Also brauchte man eine exakt gehende Uhr und Herr Harrison hat 17 Jahre daran gearbeitet. Wir haben das einzige Modell, was es davon gibt, von dieser Uhr. Das Original steht in Greenwich in London. Und mit der war es eben möglich, exakt die Zeit zu bestimmen. Heute sind die deutlich kleiner. Das haben wir hinten in einer Vitrine, einen Chronometer, der dann ja nur noch ein Zehntel so groß ist wie dieses Riesending. Also das ist wirklich 80 Zentimeter breit, ungefähr 50 tief und 60 hoch. Also richtig großes Ding mit zwei riesigen goldenen Glocken, oder nicht golden, Bronze, Glocken, die gegeneinander gehen, ne, wenn sie läuft. Sie lief auch zu Beginn der Ausstellung und dann ist sie stehen geblieben. Dann kamen wir leider nicht mehr in die Vitrine rein, um sie aufzuziehen. Und vielleicht gehen wir noch mal ganz hinten an die Wand. Der hellblaue Farbton, das sind immer die Hauptobjekte. Und da haben wir ein kleines Stück Tiefseekabel. 1858 wurde nämlich das erste Tiefseekabel verlegt zwischen England und Amerika. Da konnte damals die Queen Victoria mit dem amerikanischen Präsidenten telefonieren. Und das war so ein Ereignis, dass die Juwelierfirma Tiffany's die Reste von diesem Kabel aufgekauft hat, hat so kleine Stückchen abgeschnitten, eingefasst und als Souvenir verkauft. Ja, okay. Und so eins liegt hier in der Vitrine. Und daneben liegt ein heutiges Tiefseekabel. Das sieht eigentlich, ist ein kleines bisschen dicker, aber ansonsten noch genauso von der Form her, weil bis heute 95% des Internets über Tiefseekabel gehen. Okay. Ich hätte, bevor ich die Ausstellung gemacht habe, hätte ich alles geschworen, dass das über Satelliten geht, aber es sind Tiefseekabel. 95%. Also das ist auch ein Bereich, wo man mal merkt, ups,
was ja gesünder
da wussten ist, ne? Wir gar nicht, dass das auch übers Meer geht.
Also das ist ja gesünder, die Kabel, als die Strahlen.
Das stimmt, ja. Das stimmt. Ja.
Hätte ich auch nicht gedacht.
Das stimmt. Und bei diesem ersten Kabel ist noch spannend. Nach 3 Wochen ist das Ding gerissen, hat man es hochgezogen, hat gesehen, da sind lauter Organismen dran. Dann wusste die Meeresforschung, ach, in der Tiefsee gibt es Tiere. Mhm. Seitdem hat man angefangen, die Tiefsee zu erforschen. Oh, ja. Die Romane von Jules Verne und so, ne? In 2000 Meilen unter, 20.000 Meilen unter dem Meer oder so. Das geht alles darauf zurück, dass man auf einmal wusste, da gibt es Lebewesen. Und dann ist die Fantasie natürlich losgegangen. Wie könnten die aussehen? Was könnte da sein?
Mhm. Aber ich meine, sie müssten es ja auch die Technik gehabt haben, das wieder hochzuholen und so.
Also. Ja, ja, haben sie. Aber sie mussten es dann wieder neu, also genau,
neu verlegen.
Genau, es wurde dann stabileres verlegt. Aber das ist ihnen dann erst 1863 war das erste, was dann wirklich eine ganze Weile liegen geblieben ist.
Das sind etliche Kilometer.
Das sind etliche Kilometer und wir haben da auch ein Bild eines Kabellegerschiffes. Ja, das sind also riesige Schiffe, die diese kilometerlangen Kabel dann verlegen. Ne? Beim Thema Migration war uns wichtig zu zeigen, Migration ist kein Ausnahmefall, wie das so in der heutigen Diskussion häufig rausklingt. Migration ist der Normalfall. Wir hatten ja gesehen anfangs, die Europa war die erste Migrantin. Mhm. Das gehört wirklich zur europäischen Geschichte dazu. Und was viele auch nicht wissen, Europa war sehr lange ein Auswanderungskontinent. Im 19. Jahrhundert sind allein im Zeitraum 1840 bis 1880 15 Millionen Menschen aus Europa ausgewandert, die meisten nach Amerika. Und danach bis zum Ersten Weltkrieg jährlich 1 Million. Also das sind Dimensionen, die haben wir heute überhaupt nicht. Und das Interessante ist, die Gründe sind eigentlich dieselben. Letztlich sind es alles Wirtschaftsflüchtlinge gewesen, ja, die einfach aus bitterer Armut entfliehen wollten, versucht haben, in der neuen Welt sich eine neue Existenz zu schaffen und im weitaus kleineren Anteil politische und religiöse Verfolgung, die dazu geführt haben, dass die den Schritt gewagt haben. Und man sieht, wir haben hier im Eingangsbereich ein Gemälde, das ist ein sogenanntes Programmbild, weil es nicht einen Hafen zeigt, sondern es zeigt Menschen mit angstvollen Gesichtern auf einem kleinen Boot, dahinter ein größeres Schiff mit amerikanischer Flagge. Und man sieht also die Menschen an, die haben wahnsinnige Angst, die wissen nicht, was auf sie zukommt und sind wahrscheinlich zum allerersten Mal in ihrem Leben auf dem Meer, auf einem Boot und es bewegt sich, die Wellen schlagen hoch. Also man sieht eben sehr, sehr genau, das ist keine leichte Entscheidung. Die Entscheidung, über das Meer zu fliehen, die trifft man nicht einfach, weil man gerne einen Fernseher haben möchte. Ja, also das war uns wichtig. Insofern, der größte Teil des Raumes widmet sich Bremerhaven und dem 19. Jahrhundert. Bremerhaven liegt nördlich von Bremen, war nicht nur für Deutschland, sondern für ganz Osteuropa der wichtigste Auswandererhafen. Und da hat man alles bekommen. Es gab Auswandererhallen, wo die Menschen erstmal unterkommen konnten. Dann gab es Buchläden, wo man also alles an Informationen bekam. Wie ist das in Amerika? Was spricht man da? wer lebt da wie und so. Und es gab Karten, die man sich kaufen konnte, um zu erfahren, was kostet dann eigentlich ein Bahnticket von New York nach Philadelphia und so. Also man war gut vorbereitet. Es gab Auswanderungsagenten, so hießen damals die Schleuser, die alles organisiert haben. Und es gab Hygieneanstalten, weil es so war, dass die in Amerika, wenn die einwandern wollten, wurden sie untersucht. Und wer nicht gesund war, wurde zurückgeschickt. Das wollten die Reedereien nicht bezahlen, die Hapag und die Lloyd vor allem. Und was haben sie gemacht? Sie haben selber die Menschen untersucht. Und wer nicht gesund war, ist gar nicht erst aufs Schiff gekommen. Also alles auch ein profitabler Wirtschaftszweig. Dann zeigen wir in der zweiten Stufe in dem Raum die Einwanderung nach Europa nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Kolonialzeit beendet war und vor allem Briten und Franzosen aus ihren ehemaligen Kolonien die Menschen ins Land gerufen haben als Arbeitskräfte. Und als dritten Bereich zeigen wir die heutige Situation, sozusagen die Flucht übers Mittelmeer. Und da lassen wir 5 Geflüchtete ihre Geschichte selber erzählen, also auch am Stück ungeschnitten. Und die haben alle 5 ein Objekt uns ausgeliehen, was sie auf der Flucht mitgeführt haben. Und erzählen dann ihre Geschichte, das ist sehr bewegend. Und man hört da eben auch die Angst raus vor dem Meer, die hier in diesem Eingangsgemälde aus dem 19. Jahrhundert zu sehen ist. Also wir hoffen, dass die Menschen so ein bisschen, die Besucher, ins Nachdenken kommen, ne, wie wir uns eigentlich heute verhalten, obwohl wir selber als Europäer in der gleichen Situation waren, ne, vor nicht mal 150 Jahren.
Aber Australien war auch ein...
Australien war auch viel, ja. Aber Amerika schon so, also 80% ging nach Amerika. Australien waren ja auch viele Strafgefangene, die zwangs...
Australien, Neuseeland.
...migriert wurden, genau, aus Großbritannien, ja.